Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen beim Podcast Geld und Leben. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Für Anlegerinnen und Anleger ist die aktuelle Situation ja alles andere als einfach. Die Wirtschaft befindet sich bereits im zweiten Jahr in Folge in einer Rezession und Deutschland taumelt, Österreich wackelt mit und die Zinsen sinken wieder. Wie soll man sich als Anleger da verhalten? Darüber unterhalte ich mich heute mit meinem Gast, der die Szene in- und auswendig kennt. Peter Brezinschek war 40 Jahre Chefanalyst der Raiffeisen Bank International und ist seit 2 Jahren Vortragender und Autor. Sein Buch über 40 Jahre Börsengeschehen hat er im Vorjahr veröffentlicht und das ist ein Bestseller geworden. Herzlich willkommen, Herr Brezinschek.
Schönen guten Tag.
Herr Brezinschek, wenn man sich die aktuelle Situation ansieht in der Wirtschaft, an den Börsen, sind Sie da froh, dass Sie nicht mehr bei der Bank sind?
Also ich war 40 Jahre sehr gerne bei einer Bank angestellt, weil ich da mein Wissen als Volkswirt ganz toll anwenden konnte. Es hat mir so gut wie niemand reingeredet. Ich hatte volle Freiheiten und ich kann mir nur so einen Arbeitgeber für alle anderen Menschen in diesem Land wünschen. Jetzt ist die Zeit vorbei. Ich habe das pensionsfähige Alter erreicht und es ist auch Zeit, dass wieder junge Leute, talentierte und motivierte in die Fußstapfen treten und die machen das sehr gut.
Aber die aktuelle Situation ist ja nicht besonders einfach. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass die Welt davon profitiert hat, dass sie globaler geworden ist, dass sie liberaler in den Wirtschaftsordnungen geworden ist und dadurch Wohlstand generiert hat. Jetzt, seit 4 oder 5 Jahren, scheint sich das ins Gegenteil zu verkehren. Wir haben Deglobalisierung, wir haben mehr Protektionismus, mehr Grenzkontrollen und andere und Zölle und so weiter, sind wir da auf dem falschen Weg?
Ja, Herr Mascher, Sie sprechen genau die richtigen Punkte an. Das Buch hat ja auch den Untertitel »Der Kreis schließt sich«. All diese Sachen, Inflation, große Regulierungen, hohe Budgetdefizite, kalter Krieg, das hatten wir vor über 40 Jahren und wir sind auf einen Wohlstandspfad gekommen, weil es eben Liberalisierungen gegeben hat, weil es Freihandelsabkommen gegeben hat, weil es auch politische Freiheiten, zumindest für bestimmte Zeiten und Marktfreiheiten in China, in Osteuropa ist, der Ostblock ist zerfallen und wurde Europa wieder vereinigt. Das waren alles ganz große Dinge und wir sind meines Erachtens in den vergangenen 4, 5 Jahren seit der Pandemie etwas falsch abgebogen und haben viel zu sehr die staatlichen Lösungsansätze vor marktwirtschaftlichen Lösungsansätzen favorisiert. Wir haben uns daher immer mehr in einen Wirbel hinein katapultiert mit einer Inflation, die auch durch eine zu expansive Geldpolitik betrieben worden ist und eine extrem hohe fiskalpolitische Budgetausweitung. Das sind alles Dinge, die natürlich die Freiheitsgrade und den Innovationsgrad einer Wirtschaft negativ beeinflussen. Und das ist nichts, was man sagen kann, das ist ein Naturgesetz. Das ist politisch gewollt. Man kann natürlich auch diese politische Weichenstellung wieder umkehren und in Richtung mehr Wohlstand, mehr Globalisierung, mehr Breite, Innovations- und Investitionsfreudigkeit der Unternehmen und auch für die Arbeitnehmer mehr Realeinkommen in die Wege leiten. Aber das ist eine Frage des Reformwillens.
Ja, jetzt ist vor allem Europa und nicht zuletzt Österreich genau in diesem Bereich scheint es gefangen zu sein. Sehen Sie mit der neuen EU-Kommission hier eine Änderung und glauben Sie, dass Österreich vor allem wieder herauskommt aus dieser Misere?
Naja, die EU-Kommission unter van der Leyen in ihrer ersten Amtsperiode hat schon auch einige Fehler gemacht. Ich denke an das Lieferkettengesetz, ich denke an die Entwaldungsverordnung, an die Renaturierungsverordnung und nicht zuletzt an die Taxonomieverordnungen. Die Unternehmen werden vollgemüllt mit bürokratischen Monstern, die sie kaum stemmen können, die sehr viel Aufwand bedarf. Es müssen Leute eingestellt werden, sowohl auf der Unternehmensseite als auch natürlich bei den öffentlichen Einrichtungen. Für das Lieferkettengesetz muss man ja überhaupt erst tausende Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst schaffen, um das zu verwalten. In einer Situation, in der wir demografisch sowieso mit Arbeitskräftemangel in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu kämpfen haben, sicher nicht der erfolgreiche Weg. Also wir müssten viel mehr schauen, dass wir Innovationen und Freiheitsgrade fördern. Und auch wir in Österreich sollten nicht noch mehr an bürokratischen Hürden auflegen, denn wir sehen vor allem die Produktivität. Also wie viel an Wohlstand wird pro Arbeitsstunde oder pro eingesetzter Mitarbeiter im Produktionsprozess erwirtschaftet. Diese Produktivität ist nicht mehr vorhanden und das kostet uns enorm Wettbewerbsfähigkeit. Österreich, aber auch der Europäischen Union insgesamt.
Mhm. Sie haben angesprochen die Zinspolitik in Europa. Da gab es ja viel Kritik auch an der Europäischen Zentralbank, dass sie zu spät die Zinsen angehoben hat. Jetzt senkt die EZB die Zinsen wieder sogar schneller als die Fed. Normalisiert sich die Geldpolitik wieder oder wie würden Sie die aktuelle Situation beurteilen?
Naja, zuerst muss man mal sagen, dass die extrem expansive Geldpolitik unter Mario Draghi von 2014 weg bis 2022 hat das noch angehalten, dass diese extremen Negativzinsen und die große Geldvermehrung ja auch ein Grund war, warum Inflation in zweistelliger Höhe entstehen konnte. Es war ja nicht der Ukraine-Krieg. Die Energiepreise konnten ja nur deswegen so explodieren, weil viel Geld in den Händen von Unternehmern und privaten Haushalten vorhanden war. Und das Staat hat noch wahnsinnig viel Zuschüsse, Förderungen und Transferzahlungen beigefügt. So, das auszutarieren ist viel zu spät erfolgt. Ja, die EZB hat zu spät die Zinsen angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und jetzt versucht sie schrittweise diese angehobenen Zinsen, die ja nicht viel höher sind als in den Zinsphasen zu Beginn der Euro-Einführung 1999, 2000 und 2007, 2008, als wir viel niedrigere Inflationsraten hatten, die versucht sie jetzt zurückzunehmen, schrittweise. Ich glaube, sie macht das jetzt in einem guten Tempo. Ob wir im Dezember die nächste Zinssenkung schon ins Haus stehen haben, ist offen. Das hängt von den Inflationszahlen der nächsten Monate ab. Denn wie die EZB selber weiß, ist die Teuerung nur deswegen unter die 2%-Marke gerutscht, weil die Energiepreise um 6% tiefer waren. Die Dienstleistungspreise sind nahe der 4%-Marke. Auch die Lebensmittelpreise sind bei 2,3-2,4% über diesem Ziel. Und es kann bald sein, dass durch diese sogenannten Basiseffekte, also der Vergleich der Preise zum Vorjahr, die Inflation zwischenzeitlich jetzt wieder mal über die 2%-Marke nach oben geht. Aber insgesamt erwarte ich mir für das Jahr 2025 gut noch vier, vielleicht sogar einen fünften Zinssenkungsschritt. Also dass wir bei 2,25% am Jahresende 2025 beim Leitzins sind. Und das ist schon auch eine Entlastung für die Kreditnehmer, die in den vergangenen 2 Jahren durchaus ganz, ganz starke Zinserhöhungen stemmen mussten.
Und würde das Ihrer Ansicht nach ausreichen, um die Wirtschaft auch wieder anzukurbeln, die ja dringend auf neue Impulse wartet?
Also die Zinssenkungen sind nur ein Beiwerk. Auf Zinssenkungen zu hoffen und damit die europäische und auch die österreichische Wirtschaft flott zu bekommen, das ist eine Illusion. Denn das, was wir haben und was ich schon vorher angedeutet habe, wir haben strukturelle Probleme in Europa. Wir haben überbordende Bürokratie, wir sind steuerlich gegenüber den USA und natürlich China und anderen Märkten weit, weit oben. Wir haben ein hohes Sozialsystem oder eine hohe soziale Absicherung. Das muss verdient werden. Das kann man nicht nur aus Budgetdefiziten laufend finanzieren, wie das jetzt gemacht wird teilweise. Also man muss sich wieder rückbesinnen, wie kann man die Wachstumskräfte durch Arbeitsmarktreformen, Pensionsreformen, natürlich aber auch Bildungsangebote, möglicherweise am Beginn des Arbeitszyklus, also auch am Ende des Arbeitszyklus weiter ergänzen und das lebenslange Lernen stark forcieren. Aber wir haben viel zu viele, wenn man so will, Leistungsblockierer in unserem jetzigen System drinnen, die es den Leuten ja gar nicht notwendig macht, dass sie vielleicht Vollzeit arbeiten als Teilzeit arbeiten.
Vielleicht ganz kurz aus der Sicht der Anleger, welche Folgen haben diese Zinssenkungen jetzt auf die Aktien- und Anleihenkurse?
Also zuerst einmal werden die Sparzinsen weiter sinken, das ist klar. Ich glaube, da sind wir einer Meinung und das ist offensichtlich. Wer sich jetzt noch ein bisschen höhere Zinsen um die 3% einsperren kann, der kann das tun, aber das ist auch das ist vergänglich. Also ist die Frage, wo gehe ich mit meinem Geld hin? Am Anleihenmarkt oder am Aktienmarkt? Mache ich wieder Immobilien, wie es in den vergangenen 10 Jahren, 15 Jahren der Fall war, sehr viele mit Vorsorgewohnungen, oder ist es Gold, sind es Kryptowährungen? Nun, ich würde meinen, bei Anleihen ist ein Großteil des Renditrückganges, Anleihen nehmen ja diese Zinssenkungen vorweg. Und seit dem Oktober 23 sind die Kapitalmarktrenditen schon deutlich gefallen, sowohl bei Staatsanleihen um über 1% als auch bei Unternehmensanleihen, also sehr gut gerateten Unternehmensanleihen, die jetzt nur mit etwa 3,25% mehr Rendite versehen sind, bei spekulativen Unternehmensanleihen mit sehr schlechter Bonität, das muss man ganz offen mal dazu sagen, ist es natürlich mehr. Aber da ist auch dann das Risiko weit, weit höher. Ich würde meinen, man kann am Anleihenmarkt bei Investment-Grade-Unternehmensanleihen sich mit Fonds noch eindecken, aber ich würde meinen, es hat mehr Sinn, dass man sich wieder den Aktien zuwendet, auch wenn sie teilweise auf historischen Höchstkursen stehen, wie das in den USA der Fall ist, wie das beispielsweise auch nahe beim DAX der Fall ist in Deutschland. Trotzdem, es ist für die nächsten 5 bis 10 Jahre sicherlich jenes Instrument, das, wenn man die Inflation mit berücksichtigt, die ja wahrscheinlich auch etwas höher als in den vergangenen 10 Jahren sein wird. Also ich habe mal mit meinem Kollegen Gunter Däuber in der Vorphase der Inflation 2021 über die Ursachen der Inflation geschrieben und wir haben gesagt, ja, in den nächsten 10 Jahren wird die Inflation eher bei 3% oder plus liegen als bei 2% minus wie in den vergangenen 10 Jahren, weil wir strukturelle Änderungen haben, zum Beispiel die demografischen Entwicklungen. Auch die werden sich auf die Inflation auswirken und daher macht es mehr Sinn, sich wahrscheinlich in Sachwerte zu begeben. Vielleicht auch wieder ab dem nächsten Jahr, übernächsten Jahr. Es ist ein Käufermarkt am Immobilienmarkt. Ja. Aber Sachwerte in den Vordergrund stellen vor sogenannten Nominalwerten, die also nicht vor Inflation geschützt sind.
In Ihrem Buch schreiben Sie aber, dass die goldenen Zeiten der Aktien, ja, die goldenen 40 Jahre der Aktien vorbei sind. Wie passt das zusammen mit der Empfehlung, sich wieder den Aktien zuzuwenden?
Ja, ich habe das so formuliert. Wir hatten ja zweistellige Performance-Zahlen. Also die Wertentwicklung von Aktien war in vielen Regionen zweistellig über längere Zeiträume. Das ist natürlich, also weit über 10%, 12-13% im Schnitt. Und da waren Jahre dazwischen, wo man mit minus 50% die Hälfte wieder teilweise verloren hat, aber im nächsten Jahr wieder aufgeholen konnte. Nun, das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass die großen Gewinnmargen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten 10 Jahren, die auch mit der Globalisierung zusammenhängen, dass die zurückgehen werden, dass die Lohnquote wieder etwas mehr ansteigt. Das heißt, der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Bruttoinlandsprodukt wird aufgrund der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, der zunehmenden Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, weil es immer weniger arbeitsfähige Bevölkerung und auch Fachkräfte gibt, zunehmend, daher deren Anteil steigen und der Anteil der Vermögens- und Gewinneinkommen, die dann den Rest des Verteilungskuchens bekommen, wird etwas abnehmen. Aber wir brauchen uns nicht fürchten, dass man auf den Aktienmärkten nicht verdienen kann. Ich habe gesagt, die goldene Periode ist vorbei, aber die silberne Periode auf den Aktienmärkten wird beginnen. Das heißt, also auch da ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass man mit Aktien mehr als mit anderen Instrumenten die Inflation schlagen kann.
Wie silber sind Ihrer Ansicht nach österreichische Aktien?
Meines Erachtens, und das habe ich auch in meinem Buch dargestellt, wir unterschätzen den österreichischen Kapitalmarkt. Und der österreichische Kapitalmarkt wird natürlich auch vor allem dadurch immer in Mitleidenschaft gezogen. Ja, Kapitalmarkt ist ein Werk des Teufels, hört man es zum Teil von Arbeitnehmervertretern, fälschlicherweise, weil sie dieses Instrument irgendwo ideologisiert haben. Und im Gegensatz zu anderen Regionen wie Skandinavien, den Niederlanden oder in Großbritannien, wo es auch sehr lange eine Tradition von sozialdemokratischen Parteien gegeben hat, die sehr positiv dem Kapitalmarkt gegenüberstehen. Da sollte man bei uns in Österreich auch etwas lernen, denn wenn wir uns den österreichischen Aktienmarkt anschauen, und ich habe das auch in meinem Buch ganz prominent dargestellt, dann ist der gegenüber dem deutschen Aktienmarkt durchaus vergleichbar und muss sich nicht verstecken. Wenn wir nur die letzten 5 Jahre hernehmen, und dann hat der deutsche Aktienmarkt jetzt etwa so knappe, der DAX etwa knappe 50% Performance gemacht, also der DAX ist ein Performance-Index, das heißt die Wertsteigerung, die Kursanstiege plus die ausgeschütteten Dividenden werden in diesem Index mit berücksichtigt und hineinkalkuliert. Bei uns wird der ATX leider sehr oft in den Medien nur als Kursindex dargestellt. Jetzt haben aber die österreichischen Aktien, die 20, die im ATX enthalten sind, eine durchschnittliche Dividendenrendite, eine Ausschüttungsquote von 5,5% und das schon über die letzten Jahre. Wenn man also diese 5% jedes Jahr dazu addieren würde zum ATX, und es gibt einen ATX Total Return Index, wie er heißt, der vergleichbar ist mit der Konzeption des DAX, dann wäre der ziemlich gleich auf, dann wäre er bei etwa 44-45% in den letzten 5 Jahren. Und 5% im Schnitt der 20 Werte, und da muss man ja nicht alle nehmen, an Dividendenrendite, na, das ist weit mehr, als ich mit jeder Anleihe, das ist weit mehr, als ich mit jedem Sparbuch bekomme. Also selbst wenn die Aktien auf der Kursseite auslassen, habe ich eine anständige Rendite, die noch immer über der Inflationsrate liegt. Also vergessen wir den österreichischen Aktienmarkt nicht und vergessen wir nicht, ihn fair zu bewerten mit einem ATX Total Return Index, den die Wiener Börse ganz prominent auch immer wieder in ihren Vergleichen herausstreicht und nicht den ATX. Ich würde auch die Medien gerne einladen, dass sie den an erster Stelle nennen und nicht den ATX Kursindex, weil der ist bei einem Kapitalmarkt wie dem österreichischen, der weltweit einer der höchsten Dividendenrenditen hat, total unterschätzt.
Mhm. Kommen wir vielleicht zurück auf einen Punkt, den Sie zu Beginn angeschnitten haben, die expansive Geldpolitik. Die war ja eine Folge dessen, dass viele Staaten sehr hohe Schuldenstände hatten und die EZB diesen Staaten auch erleichtert hat, ihre Schulden zu bedienen mit Nullzinsen. Jetzt sind die Zinsen wieder gestiegen. Die Schulden der Staaten sind nach wie vor hoch, sie sind zum Teil gestiegen. Welche Gefahr und welche Bombe tickt denn da im Innersten Europas bei den Schulden?
Ja, Mario Draghi hat die Zinspolitik so ausgerichtet, dass die Staaten Zeit bekommen, ihre Reformen und ihre Schuldenstände zurückzufahren. Das hat er ja am Anfang auch dieser Negativzinsen klar ausgedrückt. Nur die Staaten haben diese Aufforderung vollkommen ignoriert und gesehen, wenn es Negativzinsen gibt, dann ist Schuldenmachen ein Geschäftsmodell. Denn je mehr Schulden ich aufnehme und ich brauche keine Zinsen dafür zahlen, sondern bekomme dafür am Ende der Laufzeit noch ein Geld, ja, welcher Politiker wird da irgendwelche Sparprogramme, Ausgabensenkungen oder Steuererhöhungen planen? Das war ja sehr naiv zu glauben, dass da die Regierungen sich ihr eigenes Grab schaufeln. Nun, man muss dazu sagen, die Zinsen sind stark angestiegen, aber die Renditen, die Kapitalmarktzinsen, mit denen sich die Länder verschulden, sind bei weitem nicht so stark angestiegen. Die höchsten Zinsen für deutsche 10-jährige Anleihen waren bei 3%, sie sind jetzt knapp über 2%. Also das ist nicht gefährlich, auch bei Italien sind wir nicht deutlich über 5% gegangen und sind jetzt wieder deutlich drunter. Und die Verschuldung ist zwar hoch, aber der Schuldendienst auf die bestehenden Staatsschulden ist im Prozent der Wirtschaftsleistung im Vergleich zu vor 15 oder 20 Jahren noch immer niedriger. Also es ist eine zunehmende Belastung und Einschränkung in der Flexibilität eines Haushaltes. Und das heißt, man sollte natürlich davon wegkommen, 4, 5, 6% an Budgetdefiziten pro Jahr zu produzieren, wie das Frankreich zum Beispiel auch jetzt macht, wie es zum Teil Italien gemacht hat, weil das all along dann natürlich höhere Zinsaufschläge von den Kapitalgebern mit sich bringt. Aber es ist derzeit nichts Beunruhigendes, dass die Eurozone so sprengen könnte, wie das 2011 der Fall war, als Griechenland dann bekannt gegeben hat, sie können den Zinsendienst nicht mehr machen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, es wäre wichtig, dass Europa zu einer wachstumsstarken Wissensgesellschaft wird. Wie weit sind wir davon noch entfernt?
Also gegenüber den Vorhaben, die wir bei den Lissabon-Zielen uns gesetzt haben, meilenweit. Wir sind in die andere Richtung abgebogen, wie ich schon vorher gesagt habe, indem wir versucht haben, staatlicher Seite sehr viele Regularien auf den Weg zu setzen. Und Sie wissen ja, es gibt ja den Spruch, die USA erfinden, die Chinesen produzieren und die Europäer regulieren. Und von dem müssen wir wegkommen. Und Sie haben mich vorher gefragt, und ich habe das nicht ganz beantwortet, die neue Europäische Kommission unter von der Leyen II, glaube ich, hat das jetzt schon bemerkt, dass sie hier einiges falsch gemacht hat, dass wir einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs fahren müssen, denn ohne Wachstum können wir auch diese grüne Transformation nicht finanzieren. Wir müssen einmal schauen, dass wir eine Kapitalmarktunion auf den Weg bekommen, dass wir auch privates Kapital als Eigenkapital, sprich für Aktien, mobilisieren, damit die Unternehmen genug Risiko Kapital zur Verfügung haben, weil das wären enorme Mittel notwendig, die man nicht durch staatliche Fonds auflegen kann. Und dann ist das Kernthema natürlich die Ausbildung, das lebenslange Lernen und die Finanzierung von technologischen Projekten wie KI. Und da sind wir gegenüber den USA und China weit hinten und selbst Großbritannien hat höhere Mittel zur Verfügung als die gesamten 27 EU-Staaten, weil wir keinen Start-up-Markt richtig finanzieren können. Auch Venture Capital ist etwas, was bei uns unterentwickelt ist. Und die Banken dürfen es nicht, weil sie können keine Kredite vergeben an Unternehmen, die weit weg sind, überhaupt einmal aufgrund ihres Umsatzgewinnhorizonte angeben zu können.
Und, das heißt, Facebook hätten die Banken in
Österreich nicht finanziert. Wir hätten natürlich nicht finanziert. Ja, nein, ja, na klar. Ja. Das, dazu ist ein privater Venture-Capital-Markt notwendig. Und ich muss das auch dazu sagen, wenn die Kapitalmarktunion Europas ein Erfolg werden muss, dann müssen auch in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Italien institutionelle Anleger da sein, die in Europa das Kapital zur Verfügung stehen. Und das können nur Pensionsfonds sein. Also ein Umbau des Pensionssystems ist ja auch aus demografischen Gründen dringendst erforderlich. Wenn immer wieder gesagt wird, wir haben Zeit und wir können, wir brauchen das nicht, das Umlagesystem finanziert das sowieso, dann lügen wir uns in den Sack, weil die Pensionsanwärter nicht nur aus ihrem Steuertopf einen hohen Anteil jetzt schon in die aktuelle Pensionssystemproblematik hineinzahlen. Sie werden wahrscheinlich auch ein geringeres Anspruchsniveau bekommen, weil immer weniger arbeitsfähige Bevölkerung nachkommt. Also wir müssen schauen, dass wir am Kuchen, der weltweit verteilt wird, am Wohlstand aller Länder, wir auch am Kapitalmarkt Pensionskassen haben, die entsprechend das Geld veranlagen, nicht nur in Aktien, auch in Venture Capital, auch vielleicht in Startups und damit auch eine Verbreiterung bringen. Denn über lange Sicht, wie ich schon gesagt habe, es gibt keinen rollierenden Zeitpunkt von 10 Jahren und mehr, wo wir in den vergangenen 70, 80 Jahren negative Performance von Aktien gehabt haben. Also das Argument, ja, wir können die Pensionen nicht darauf ansetzen, weil da kann gerade einmal ein Aktiencrash kommen. Das ist obsolet, weil ich kann ja mit den Produkten so steuern, dass wenn Personen in die Nähe ihres Pensionsantrittsalters kommen, und das werden sie ja vorher bekannt geben, oder das sieht man ja aus den Zahlenwerk, dann werden sie halt einfach in andere Instrumente, in risikoärmere Instrumente übergeführt. Und 1-2 Jahre später, Sie können sehen, wir haben in den letzten 5 Jahren 3 Aktienmarktrückschläge gehabt. 2000 in der Pandemie bis zu -50%. Wir haben das Jahr 2022, waren sowohl Anleihen wie Aktien, zweistellig heftige Minus, über 20%. Und wir haben ganz kurz in den vergangenen Monaten wieder 10%ige Aktienrücksetzer gehabt. Aber wir sind trotzdem auf die letzten 5 Jahre in Amerika, aber auch in Europa, wie ich schon gesagt habe, beim DAX, in Amerika um 100% gestiegen, in Europa um 50% gestiegen. Mhm. Also das Argument der zittrigen Hände, wir können da das Geld der Pensionisten nicht am Aktienmarkt verscherbeln, das ist Hanebüchern. Mhm. Das hat nichts mit der Realität zu tun.
Ist klar. Letzte Frage. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Sie jetzt Ihr Buch deswegen geschrieben haben, um ein bisschen zur Finanzbildung in Österreich beizutragen, die ja durchaus noch Aufholbedarf hat. Ganz kurz vielleicht, was sollten junge Leute, die anlegen wollen, wissen, bevor sie sich über das Anlegen drüber trauen?
Also zuerst einmal sich für Wirtschaft interessieren. Für Wirtschaft interessieren. Finanzmärkte sind das Schmiermittel der Wirtschaft. Sie bilden den Ausgleich zwischen den Kapitalgebenden und den Kapitalsuchenden. Das ist also nichts Teuflisches und nichts Anrüchiges und Anstößiges oder auch vielleicht von der Einstellung her etwas, was man mit schlechtem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ganz im Gegenteil. Nein, es finanziert sehr viele vernünftige Ideen und Innovation. Und ja, man sollte sich regelmäßig über wirtschaftliche Zusammenhänge informieren. Man sollte die Entwicklungen auf der wirtschaftlichen Seite, aber auch auf der Finanzmarktseite ständig beobachten. Und ich würde jungen Leuten raten, so früh wie möglich ein bisschen Geld monatlich zur Seite zu legen, in einem Aktienfonds langfristig ansparen, denn man kann ab 50 Euro kann man mit dabei sein und Ansparpläne entwickeln, die sich in den Folgejahren ja aufgestockt werden können und bewähren, weil dann sieht man erst richtig, welche positiven Entwicklungen, welche zusätzlichen Einkommen man mit einem bescheidenen Vermögensaufbau, mit dem man begonnen hat. Ich habe das auch so gemacht nach meiner Matura und habe Geld, das ich in den Ferialjobs verdient habe, dann immer ein bisschen in so Wertpapierfonds angelegt. Man sollte sich da ruhig einmal dann drüber trauen und dann selber sehen, dass das eine sehr, sehr vernünftige Sache ist, sich kleine, aber in späterer Folge auch große Wünsche leisten zu können.
Und dann weiß man auch, was der Zinseszinseffekt ist.
Ganz richtig.
Herr Pretzitsch, ich habe gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns zugesehen haben und zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei sind.
Danke für die Einladung.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.